Sie mögen entschuldigen, wenn einiges nicht so abläuft, wie es gewohnt ist, aber Sie sind ja eine lebendige Gemeinde. Ich bin ja aus dem Ausland gekommen, aus Württemberg, aus Cannstatt, und ich habe mich schon seit Wochen riesig gefreut auf diesen Abschnitt. Wie ich das im Losungsbüchlein gelesen habe, dass das heute der offizielle Predigtext ist, Römer 5, Vers 1 bis 5, überschrieben, Frieden mit Gott. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Sie haben richtig gehört. Wir protzen, wir geben an mit unseren Bedrängnissen. Sie haben alle eine Menge Bedrängnisse, Nöte, Spannungen, Schwierigkeiten, gesundheitliche Probleme. Im Glauben rühmen wir uns unserer Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen. Auch hier wieder. Wie mit Eimern, mit Kübeln. Die Liebe Gottes, die will der Herr hineinschenken in ihr Leben, dass sie getragen sind von der Liebe Gottes. Geborgen. In unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. In diesen Tagen sind ganz viele Leute bedrängt von der Frage, wo gibt es denn Sicherheit? Bei uns in Cannstatt wagen die Älteren schon abends nicht mehr durch den Park zu gehen. Sie haben Angst. Und der Herr Bundespräsident hat gesagt, die Welt ist aus den Fugen geraten. Der oberste Zuständige von der Europäischen Union hat gesagt, die Lage könnte nicht ernster sein. Und die Nobelpreisträgerin sagt, ich wollte, dass ihr Angst habt, wie ich die Panik empfinde. Aber viele von uns haben schon Angst, wenn sie ihren Körper abhören. Was ist da los? Die Arztpraxen werden überrannt, weil viele Angst haben vor der Pest, die im Finstern schleicht. Und dann hat man Angst, wie geht das mit unseren Kindern weiter und mit unseren Enkeln? Wir haben Angst vor Einbrechern und vor der Geldentwertung. Manche haben Angst vor dem Klima, manche vor dem Tod und dem Sterben, andere vor der Atomstrahlung, vor Krieg und Terror, vor Altersarmut, vor Verleumdung, vor Spott und Hohn. Wo gibt's denn Sicherheit? Glauben Sie, dass uns die Wirtschaft retten kann? Glauben Sie, dass uns die Politik den Ausweg noch weisen kann? Das macht uns alles sehr unsicher. Unsere Väter und Mütter im Glauben, die hatten früher eine Glaubensgeborgenheit, um die wir sie heute beneiden. Die sagten einfach, es kann mir nichts geschehen, als was Gott hat ersehen und was mir nützlich ist. Es gehe, wie es gehe, der Vater in der Höhe, der weiß zu allen Dingen Rat. Die waren ganz sicher, der Herr ist mein Hirte, auch im finstern Tal, er ist da. Die größte Not heute ist der Glaubenszweifel, der tief in der Christenheit verwurzelt ist. Wo gibt es denn noch Geborgenheit? Manche sagen ja, das darf man gar nicht so fest wissen, das kann man gar nicht wissen, ob Gott bei einem ist. Manche haben ja auch die Jahreslosung dazu benutzt und haben gesagt, der Unglaube ist das Normale und der Zweifel ist das Normale. Nein, das halte ich nicht aus. Ich muss das wissen, was mit meinem Leben geschieht. Ich muss wissen, ob ich in Sicherheit leben kann. Das muss ich wissen, gerade wenn Gefahren drohen. Unsere Zeit hat einen Wohlstand, wie es überhaupt noch nie gab in der Weltgeschichte. Aber gerade das macht uns Angst. Weil wir sehen, das hält ja nicht. Wir haben gleichzeitig eine Verschuldung, die alles verhöhnt und verspottet. Wie soll denn das weitergehen in der kommenden Generation? Wenn Sie mit Ihrem Kopf drüber nachdenken, dann müssen Sie sagen, es gibt in dieser Welt keine Sicherheit. Das sagen ja auch die Ingenieure. Vielleicht geht ein Atomkraftwerk doch mal hoch. Man kann trotz aller Sicherheitsbemühungen das nie vermeiden. Man weiß immer nicht, ob das Ungewollte und Ungeahnte doch passiert. In allen Dingen dieser Welt bleibt ein Rest der Unsicherheit. Wie ist denn das im Glauben? Ist das auch so? Sie haben auch schon gegrübelt, Sie haben nachgedacht, Sie haben viel gelesen. Ich muss Ihnen zunächst sagen, die Glaubensgewissheit kommt nicht aus Ihrem Verstand. Sie sind ein heller Kopf, aber Sie können grübeln, wie Sie wollen. Und das ist bei dem einfachen Menschen nicht anders als bei dem vierfach promovierten Professor. Mit unserem Verstand können wir den Glauben nicht ergründen. Und es gibt keine Gewissheit für unser Leben. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Bleibt eine große Unsicherheit. Aber dann kann man sich ja trösten. Ich lebe ja verantwortungsvoll. So, dass ich es vor mir verantworten kann. Wissen Sie, dass das Sie auch nicht sicher macht? In dunklen Nachtstunden klagt Sie Ihr Gewissen an, was Sie alles versäumt haben. Von Kindertagen an. An Ihren Eltern, an Ihren Mitschülern, an Kollegen. Wir haben ein böses Herz, und wenn Jesus mit der Bergpredigt auch noch hineinleuchtet, dann wird es uns erst bewusst. Wer eine Frau auch nur ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen. Es gibt ja niemand, der nicht schuldig ist. Wer zu seinem Bruder sagt, du nach, da sagen wir noch ganz andere Dinge, du Gipskopf. Das ist todesschuldig. Es gibt keine Gewissheit auch im Glauben vor der Anklage unseres Gewissens. Wo gibt es denn Gewissheit? Es gibt nur eine Gewissheit, dass Jesus am Kreuz für meine Sünde gestorben ist und alle meine Schuld hinweggetan hat. Und dass ich das jeden Tag neu ergreifen kann. Alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Ich weiß, wie in der Christenheit viele sagen, das kann man so nimmer sagen. Warum kann man das heute nimmer sagen? Das ist ein ewiges Evangelium. Das ist nicht erfunden von Menschen. Das hat Christus uns geoffenbart, die Apostel uns bezeugt. Das ganz Wunderbare, es gibt einen Ausweg für eine schuldbeladene Menschheit, für verlorene Leute, für die Schlimmsten unter den Schlimmsten, aber auch für uns, die Ehrbaren, die doch ihre verborgene Schuld im Herzen tragen. Und deshalb ist das für uns so wichtig, dass wir sagen, ja Herr, ich bin schuldig. Eine ganz merkwürdige Sache, dass in vielen Orten der christlichen Gemeinden das gar nicht mehr erwähnt wird. Wissen Sie, dass das die Mitte des Gottesdienstes ist, dass Gott uns verkündigt, ihr seid versöhnt mit Gott. Alles, was dich bedrohen mag, ist weggetan, weil der himmlische Vater dich liebt mit einer unendlichen, unbegreiflichen Liebe. Und was es auch ist, er will dir diese Gewissheit schenken, diese Freude. Wissen Sie, wie man das überhaupt erst entdecken kann? Man kann das erst entdecken, wenn der Heilige Geist uns die Augen aufgeschlossen hat für unsere Sünde. In unserer Zeit ist das merkwürdig, dass man auch in Kirchen oft über alle möglichen Themen redet, aber nicht über das schlimmste Thema, das wir haben, dass wir alle abgefallen sind und gesündigt haben. Wir können vor Gott nicht leben. Und wenn uns das einmal bewusst wird, ist das die größte Not. In meiner Todesstunde ist das die schlimmste Sache, wenn ich von Gott getrennt bin. Ach, das wird schon werden. Nein, das wird nicht werden, weil es ein heiliger Gott ist, der die Sünden heimsucht, Es gibt nur eine Stelle unter dem Kreuz von Jesus, wo sie gebüßt sind. Sein Blut macht uns rein von aller Sünde. Das ist die ganze Kraft des Evangeliums gewesen. War ja viel mit unserem Werkhilfe für Brüder in vielen Teilen der Welt. Es ist heute eine beispiellose Erweckung, ein Aufbruch bis nach Kirgisistan, Kasachstan, Tadschikistan, Nordkorea, Laos, Kambodscha, Kuba, wo sie hinschauen. Und immer ist es diese Botschaft, Buddhisten, Muslims, die zum ersten Mal denken, Jesus büßt meine Sünden und ich habe den Zugang zu Gott. Die Gnade Gottes ist mir zugesprochen. So herrlich, wie das schon im alten Bund anklingt, Israel angekündigt ist. Es sollen in dieser Welt wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Wundere dich doch nicht. Jeden Tag eine neue Sensation, was auf den Kopf gestellt ist und was alles an Erschütterung durch die Welt geht. Sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Das Allergrößte, was es gibt, dass Gott dir gnädig ist. Und wenn du morgens aufstehst, ist das deine Freude. Am Anfang an gesagt, der Herr ist mir gnädig, was auch kommen mag. Wenn wir in Gräbern sind, der Herr ist gnädig, was denn sonst? Das hebt mich hoch. Der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. 1954 war ein junger Bub in der Schule. Da hat Billy Graham gesprochen im Neckarstadion. 50.000 Menschen in Stuttgart. Und da haben sie alle gewundert, was hat denn der? Ich habe mir das erste Buch gekauft, das damals erschienen war, das hieß Friede mit Gott. Und mich hat das gepackt, die wichtigste Frage ist, dass zwischen mir und Gott nichts mehr steht. Ein herrliches Buch bis heute, ganz schlichtes Bibelbuch. Friede mit Gott. Das, was der Paulus gesagt hat, das muss ich den Römern sagen. Die Römer hatten Philosophie und die hatten Poesie und die hatten Soldaten, die haben Weltherrschaft gehabt, Macht. Aber was ihnen gefehlt hat, der Friede mit Gott, die hatten viel Religion. Ich weiß noch, wie ich mal in meinem Gottesdienst in Soweto war, in Südafrika, in diesem schwarzen Stadtteil. Und wir haben Abendmahl gefeiert. Und vor dem Abendmahl geht jeder auf den anderen zu im Gottesdienst und sagt, Friede sei mit dir. Aber das mit dem Frieden war ja bei uns oft so komisch. Wir haben immer gemeint, die Atomwaffen müssen weg. Wenn Sie heute auf die Waldheide bei Heilbronn gehen, da war ja damals die Atomwaffenstationierung, da zwitschern die Vögel. Und in Mutlangen, wo die großen Demos waren, da sind die schönen Wiesen bei Schwäbisch Gmünd. Die Waffen sind weg, aber es ist doch kein Friede in unserem Herzen da. Wir haben den Frieden Gottes verloren, den Gott von uns weggenommen hat, weil wir ihn verlassen haben. Und der Friede mit Gott ist das Allerwichtigste, der wirkliche Frieden, dass ich weiß, ich bin versöhnt mit Gott. Wissen Sie, dass die Angst wegnimmt, wenn Sie in die Röhre geschoben werden oder wenn Sie im OP-Saal liegen und der Anästhesist Ihnen die Spritze gibt? Und ich bin mit Gott in Frieden, Jesus meine Freude, tobe Welt und springe. Ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe. Gottes Macht hält mich in Acht. Erd und Abgrund muss verstummen, ob sie noch so brummen. Es gibt gar nichts mehr, was dich traurig machen kann. Die Freude, und das sagt Paulus hier in diesem Abschnitt. Wir sind gerecht geworden. Ja, wir sind doch keine gerechten Leute. Doch. Nur durch die Vergebung von Jesus. Es gibt gar keinen anderen Gerechten in dieser Welt, als der, der durch das Blut von Jesus gerecht gesprochen ist, dem Jesus die Schuld vergeben hat, der versöhnt ist mit Gott. Nun, wir sind gerecht geworden durch den Glauben, das Ergreifen der Gnade Gottes, die uns in Jesus angeboten wird. Und Paulus macht weiter, jetzt haben wir Frieden mit Gott, Frieden. Und Sie wissen, wie die ersten Christen das bezeugt haben im Martyrium, vorgeführt wurden in den Arenen, im Kampf mit den Löwen und den wilden Tieren. Und sie sind im Frieden Gottes gestorben. Was ist denn das? Das hätte ich auch gern. Das dürfen sie haben. In einem Lied heißt es mal, dass ich den Frieden Gottes schmeck und fühle. Herr, gib mir das doch, diese Freude. Darum ist das das Größte im Gottesdienst, dass wir unsere Schuld bekennen dürfen und dann die Gnade von Jesus ergreifen dürfen. Und niemand kann dir den Bund des Friedens mehr kündigen. Das ist so wunderbar. Dass Gott das so festgemacht hat, dass das gilt. Alle Aktivität deines Lebens kann dir diesen Frieden nicht geben, den dir Jesus geben will. Diesen völligen Frieden. Und es ist so wichtig, dass in der Christenheit das wieder in der Mitte steht, auch in deinem Zeugnis, was du weitergibst, und dass haben sie diesen Frieden ergriffen. Haben sie diesen Frieden ergriffen. Da sagt Paulus, wir haben durch den Glauben Zugang. Also Zugang heißt eine offene Tür. Die ist aufgehalten, darf ich hindurchgehen durch die offene Tür zu der Gnade. Herr, ich will doch deine Gnade haben. Wir erinnern uns ja immer von der Reformation noch vor 500 Jahren, wie das war. Ich muss immer dran denken, in der Freien Reichsstadt Ulm, wo das Münster ist, da hat man die Leute abstimmen lassen, dass jeder kapiert hat, um was es geht. Ihr könnt entweder die Gnade Gottes wählen, aber die Ungnade des Kaisers. Das ist von der Freien Reichsstadt tödlich. Oder die Gnade Gottes und die Ungnade des Kaisers. Und dann hat die große Mehrheit gesagt, der Kaiser kann machen mit seinen Heeren, was er will. Ich wähle die Gnade Gottes. Und Martin Luther war ein kleiner, unbekannter Mönch in Wittenberg. Hat das in seinen Predigten herausgerufen, die Gnade Gottes ist das Größte in der Welt. Und ganz Europa hat zugehört. Und das ist in unseren Tagen wieder die Botschaft, die verkündigt werden muss, dass so wichtig ist, wir haben Zugang, Zutritt zu dieser Vergebung. Und dann sagt der Paulus, gut, ganz einfach, gut, dass die Bedrängnisse bleiben. Wie? Ja, wissen Sie, der Paulus war so oft unschuldig eingesperrt und das waren finstere Löcher. Und das waren schreckliche Gefängniswärter, die damals Dienst hatten. Da sind die Ratten rumgehuscht und da war es affenkalt und feucht. Ohne Recht, obwohl er römischer Bürger war. Paulus sagt, prima. Prima, dass ich das in meiner Niedrigkeit auslöffeln muss, das Elend dieser Welt, damit die Kraft von Christus umso mehr durchdringen kann. Denn dort lerne ich die Geduld und das Warten auf die Gnade. Ich bin in diesen Tagen oft besorgt, dass Christen so viel protzen und angeben wollen. Die geben an, wir sind die tollsten Christen. Bei den jungen Leuten verstehe ich, die junge Generation, die ist berauscht von ihrem Können. Wir machen alles ganz neu und wir machen das. Wir bringen das Evangelium so heraus, dass die Massen wieder kommen. Wir Älteren dürfen sagen, wir haben es erlebt, dass nicht wir es sind, sondern der Heiland, der Herr Jesus, in schwachen Leuten. Und der Paulus hat das gesagt, ich will mich am liebsten rühmen meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus in meinem Leben durchdringt. Und darum haben sie auch so viele Bedrängnisse. Das ist ganz wichtig, in den Bedrängnissen ihres Lebens redet der Herr ganz stark zu ihnen und gibt ihnen diesen Trost und diese Freude und diese Hilfe. Sie haben in ihrem Leben noch viel durchzustehen, auch bis zur letzten Stunde ihres Todes. Aber wissen Sie, in diesen Stunden will ihnen Jesus immer größer werden, immer wunderbarer. Das ist eine ganz große Ermutigung. Meine Frau ist verunglückt im September. Sie hat schon in Berlin den Arm gebrochen, wo ich zu Diensten war. Und dann da oben in Mutlangen, in Schwäbisch Gmünd, den Oberschenkelhals, war alles ganz akut. OP, Anästhesie, Lokalanästhesie. Und dann ist der Kreislauf zusammengebrochen bei der OP. Und am nächsten Tag nochmal 7 Stunden. Die Ärzte, das habe ich noch nie von Ärzten, wir hatten es nicht mehr in unserer Hand, danken Sie. Wissen Sie, sie hat mir nachher erzählt, ich hatte einen Frieden. Ich konnte all die schönen Verse sagen, während die Ärzte Kraftausdrücke ausgestoßen haben in wilder Panik. Sie hat ja alles mitgekriegt, die Lokalanästhesie. Den Frieden Gottes schmecken und fühlen, ist eine Gnade unseres Herrn. Das wünsche ich Ihnen, das hat der Herr Ihnen versprochen, dass er Ihnen das gibt. Ich bin ja immer wieder so begeistert an Ihrem Namen, Paul Gerhardt, Kirche, die Lieder von Paul Gerhardt. Die sprechen das ja nochmal, die können Sie immer durch alle Generationen hin nochmal erleben. Wenn heute manche sagen von der Jugend, die verstehe ich nicht. Ja, das kommt davon her, weil sie die Nöte nicht mehr so erleben. Die kommen aber. Es kann ja nur, den Paul Gerhardt kann man nur verstehen, wenn man die Not erlebt. Die Frau nach 13 Jahren gestorben, alle Kinder bis auf eins gestorben, arbeitslos bis zum 46. Lebensjahr. Denken Sie mal. Und dann, warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christus noch, wer will mir den nehmen? Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Weil Jesus für mich gestorben ist, das ist der einzige Punkt, wo ich absolut sicher wissen darf, es kann mich niemand aus diesem Frieden Gottes herausreißen. Wir singen nachher einen Vers von dem Lied, und dass ich 1000 Zungen hätte. Der wurde von Johann Menzer gedichtet. Johann Menzer war ein Freund von Zinzendorf. Die Henriette Freifrau von Gersdorf mit ihrem Mann, dem Landrat dort, altes Adelsgeschlecht, die haben ihn aus von dem Gebiet der Sorben, wo er eigentlich aufgewachsen ist, den Slawen dort im Osten Deutschlands, in die Nähe von Herrnhut geholt als Prediger. Das war eine ganz enge freundliche Verbindung. Wissen Sie, warum mir die Lieder so wertvoll sind? In der Geschichte der Herrnhuter Brüdergemeinde steht, wie 1704 Johann Menzers Haus abgebrannt ist, ist er auf den verkohlten Balken gesessen und hat das Lied gesungen, oh, dass ich 1000 Zungen hätte. Das kann man doch nicht. Doch, jetzt hat man ja in unseren Gesangbüchern Verse gestrichen. Deshalb ist immer schade, da fehlen oft die Verse. Und interessanterweise, was man gestrichen hat, wenn man sagt, das ist nicht mehr zumutbar. Ich will hinlesen, die zwei Verse. Ich habe ja mein Lebetage es schon so manches Mal gespürt, dass du mich unter vieler Plage getreulich hast hindurchgeführt. Denn in der größesten Gefahr ward ich dein Trostlicht stets gewahr. Und dann kommt der Hammervers. Wie sollt ich nun nicht voller Freuden in deinem steten Lobe stehen? Wie sollt ich auch im tiefsten Leiden nicht triumphierend einhergehen? Und fiele auch der Himmel ein, so will ich doch nicht traurig sein. Triumphierend einhergehen. Wir haben heute den Sonntag, der an die verfolgten Christen erinnert. Die verfolgten Christen haben doch einen größeren Frieden als wir im Wohlstand. In allen westlichen Ländern schrumpft doch die Christenheit. Und dort wächst es. Buddhisten, Muslime, Sozialisten, Kinder, die suchen das. Also, sowas haben wir noch nie gehört, was die verkünden. Josef Chambon hat ein Buch geschrieben über den französischen Protestantismus und die Hugenottenverfolgungen. Die waren ja so furchtbar, 1 Million Opfer. Und Chambon schreibt eigentlich einen tollen Satz drüber. Es sind keine Heldengeschichten von Menschen, sondern Gottes Gnadenerweisungen an ganz schwache Leute. Und das ist so schön in unserem Glauben, dass, als Paulus sagt, es ist gut, dass die Bedrängnisse da bleiben. Das kann ich nicht wegstecken. Aber ich muss umso fester mit Jesus rechnen. Und damit, er sagt, ich will mich rühmen meiner Trübsale, weil ich in dieser Not den Herrn erlebe mit seiner Nähe und mit seiner Kraft und mit seiner Liebe. Und ich darf das erkennen. Und wissen Sie, das ist überraschend. In Nordnigeria seit 1985 sind durch Boko Haram jedes Jahr bis zu 15.000 friedliche Menschen umgebracht worden. Das kommt bei uns in Zeitungen nicht. Doch ist so. Furchtbar. Und bis heute geht das weiter. Das Morden, das Entführen der Mädchen und was alles dort läuft. Und die Christen haben eine Jesusfreude und beten für ihre Verfolger in den Massengräbern ihrer Liebsten, weil sie Jesus haben. Und wie der Iraner, der mir fröhlich erzählte, dass er Christus gehört, und da sage ich, pass auf, du musst getötet werden. So steht es im Koran, da sagt er, mach doch nichts, ich habe doch Jesus. Wissen Sie, dass das uns fehlt, diese Jesusfreude? Warum habe ich Jesus? Aus Gnaden, unverdient, weil er für mich gestorben ist, weil er meine Sünde sühnt. Und je mehr ich mit zunehmendem Alter meine Sünde auch sehe und darunter leide, ist das so herrlich, Christus will in meinem Leben und in deinem Leben Wohnung machen. Er möchte sie erfüllen mit seiner Liebe, mit seiner Freude, mit seinem Frieden. Der Geist möchte dich durchdringen und das dir schenken in einer großen, großen Geborgenheit. Wie sagt Paulus, die Liebe Gottes ist ausgeschüttet in Satz, ich habe vorhin unterbrochen, wie mit Kübeln. Wenn sie einmal begreifen, wie Jesus sie lieb hat, und je schlimmer ihre Sünde ist, umso mehr hat er sie lieb. Er hat keinen moralisch verurteilt. Er hat gesucht und geliebt. Und ich darf ihm danken und sagen, Herr, das ist die Basis meines Lebens und die Sicherheit, die ich brauche in all den täglichen Nöten, die ich habe. Es ist schon schade, welchen Substanzverlust wir in unserer Christenheit heute haben, indem wir immer wieder die Sachen sagen, dass wir die Lieder nicht verstehen und die Bibelworte nicht verstehen. Sind wir so in den materiellen Dingen drin? Wir wissen, wenn die Tankstelle 5 Cent billiger hat, das merken wir sofort, aber wenn wir die großen Dinge des Glaubens nicht mehr begreifen, wenn wir Sonderangebot bei Aldi kapieren, aber nicht mehr die Dinge des Glaubens kapieren, die doch so wesentlich sind im Leben und im Sterben. Dass Gerhard Hirstegen dieses Lied gedichtet hat, das in unser Volk so Eingang gefunden hat, dass es immer noch beim Zapfenstreich erklingt, Helm ab zum Gebet, ich bete an die Macht der Liebe, die sie Jesus offenbart. Und manche sagen, bei uns kommt der Name Jesus gar nicht mehr vor, in unserer Gemeinde. Das ist doch der Angelpunkt meines Lebens. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken, in das Meer der Liebe von Jesus. Eine Frau schrieb aus dem Altenheim, eigentlich wird es jeden Tag schlimmer, aber es wird immer herrlicher mit dem Blick auf Jesus, der mir den Frieden gibt in meinem stürmischen Leben. Und ein kritischer Theologiestudent, der mit der Bibelbotschaft und seinem Rationalismus nichts mehr anfangen konnte, August Risch, hat auf einmal die Gnade Gottes entdeckt. Und dann hat er das Lied gedichtet. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Du heilst, o Liebe, all meinen Jammer. Du stillst, o Liebe, mein tiefstes Weh. Und schon im Alten Bund hat eine Frau namens Deborah, ohne Frauenquote, hatte ein ganz hohes Ansehen, war eine Richterin im Volk Gottes. Es gibt ja, dass Frauen durch ihre Person auch ausstrahlen. Das kennen wir alle zur Genüge. Wir kennen all diese wertvollen Frauen, die keine Quote brauchen, aber die eine Ausstrahlung haben. Die Deborah sagt, die ihn lieb haben, müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Mit dieser Liebe Gottes können sie alle Schlagen, alle Trübsale ihres Lebens überwinden. Wie denn sonst? Das kann kein Psychotherapeut. Da gibt's keine Arznei als dieser Blick des Glaubens. Und lassen Sie mich schließen mit Horatius Spafford, einem Rechtsanwalt in Chicago. 1871, er war sehr vermögend, war ein Großfeuer in Chicago. Der große Teil seines Vermögens ist verbrannt. Dann ist sein Kind gestorben, an Diphtherie, ein Sohn. Und dann hat er seiner Frau gesagt, fahr nach England hinüber, das ist die große Evangelisation von Moody. Da erholen wir uns etwas, machen wir mit. Er hatte noch geschäftlich zu tun als Jurist. Die Frau ist vorausgefahren mit den 4 Töchtern. Und dann war das Schiff Wilde Havre zusammengestoßen auf den Atlantik mit einem Containerschiff. 1873. Die Frau hatte das kleinste Kind noch in der Hand. Eine Welle hat sie weggespült. Und sie telegrafiert ihren Mann, allein gerettet. Er hat sie auf den Weg gemacht, über den Atlantik. Und er hat uns ein Lied geschenkt. Nein, das singt man heute nimmer. Das brauchen wir heute nimmer. Aber Sie werden es wieder festsingen. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und bange mich macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Die Last meiner Sünde trug Jesus, das Lamm, und warf sie weit weg in die Ferne. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreise den Herrn. Nun lebe ich in Christus, für Christus allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm habe ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Amen.